Deutschlandfunk Interview.
Für Annalena Baerbock, die ja eine offensiv vorgetragene, wertegeleitete Außenpolitik vertritt, ist es eine ausgesprochen schwierige Reise. Die Außenministerin von den Grünen besucht derzeit die arabische Halbinsel. Neben Saudi-Arabien steht Katar auf dem Besuchsprogramm. Länder, die für enge Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland, aber auch immer wieder für schwere Menschenrechtsverstöße stehen. Die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Reise der Außenministerin auf die arabische Halbinsel wollen wir vertiefen. Am Telefon ist Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Experte für die Region von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Steinberg.
Guten Abend, Frau Engels.
Beginnen wir mit dem Krieg im Jemen. Mit dem hat sich ja Baerbock auf ihrer Reise intensiv befasst. Dort hatten sich zuletzt Saudi-Arabien und der Iran angenähert. Das sind ja wichtige Kräfte auf den jeweiligen Konfliktseiten im Jemen. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung, Iran die schiitischen Houthi-Rebellen. Annäherung gibt es, aber ein tiefgreifender Friedensprozess scheint hier noch weit weg zu sein. Kann hier die deutsche Außenministerin irgendetwas bewirken?
Nein, die deutsche Außenministerin hat auf diese Verhandlungen, auf diesen Friedensprozess, auf einen Waffenstillstand im Jemen überhaupt keinen Einfluss. Sie kann nur noch einmal klar machen, so wie gemeinsam mit ihren Kollegen klar machen, aus den USA, aus Europa, vielleicht auch aus anderen Ländern, wie dringend es ist, dass dieser Konflikt, der ja immerhin schon 8 Jahre wütet, jetzt doch beendet wird und dass es da zu ernsthaften Verhandlungen und nach Möglichkeit sehr rasch zu einer offiziellen Waffenruhe kommt.
Baerbock hat vor einer Einigung gewarnt, die nicht alle Seiten mit einbeziehen würde. Ist das konkret die Sorge davor, dass Saudi-Arabien im Jemen-Konflikt womöglich über den Kopf der jemenitischen Regierung hinweg verhandelt?
Ja, das dürfte tatsächlich der Anlass sein. Das ist auch eine Sorge, die man aus Quellen immer wieder hört, die der jemenitischen Regierung nahestehen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass Saudi-Arabien wohl im Moment mit den Houthis bilateral verhandelt. Es gibt in Riad eine große Unzufriedenheit über die jemenitische Regierung. Und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien mit den Houthis eine Regelung trifft, sich aus dem Konflikt zurückzieht und die Houthis dann zu einer neuen Offensive im Jemen ansetzen. Das ist zumindest die Sorge der jemenitischen Regierung. Und deswegen wohl diese Forderung der deutschen Außenministerin nach einem inklusiven Prozess und nach einem Prozess, vor allem der von den UN geführt wird. Die Verhandlungen mit der UN, die haben sich nämlich in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass alle Konfliktparteien daran beteiligt waren.
Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass Saudi-Arabien bereit ist, darauf einzugehen, hier sozusagen die Vereinten Nationen stärker einzubinden?
Nun, im Moment scheint es tatsächlich eher so, als wollte Saudi-Arabien die Gelegenheit nutzen, sich schnell aus dem Konflikt zurückzuziehen. Das ist ja ein Motiv der saudi-arabischen Außenpolitik schon seit dem Jahr 2019. Saudi-Arabien ist da aber bei den Houthis und bei den Iranern auf taube Ohren gestoßen. Ganz einfach deshalb, weil die Iraner und die Houthis den Eindruck hatten, den Konflikt jetzt gewinnen zu können. Seit Iran eingelenkt hat, und zwar aufgrund der Proteste im eigenen Land, aufgrund der wirtschaftlichen Probleme, die durch die Sanktionen hervorgerufen werden, seitdem gibt es eine Gelegenheit für Saudi-Arabien, hier zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Und deswegen wahrscheinlich diese Sorge, dass Saudi-Arabien sich schnell zurückzieht, seine Verbündeten im Regen stehen lässt, sodass dann die Houthis sich durchsetzen und deswegen wohl diese Äußerungen.
Dann weiten wir den Fokus, schauen aufs deutsch-saudische Verhältnis. Da gibt es natürlich große Wirtschaftsinteressen auch von deutscher Seite. Nicht nur die jetzige Abhängigkeit vom Öl, sondern die Perspektive, grünen Wasserstoff speziell auch von Saudi-Arabien einmal beziehen zu können. Das steht im scharfen Kontrast zur saudischen Führung, die ja für schwere Menschenrechtsverletzungen und Autokratie bekannt ist. Und nun Annalena Baerbock, die ja gerade immer wertegeleitete Außenpolitik postuliert. Wie stark hat Baerbock diesen Widerspruch auflösen können?
Aus meiner Sicht hat sie diesen Widerspruch nicht auflösen können, ganz einfach deshalb, weil das wirtschaftliche und auch das politische Interesse an Saudi-Arabien überwiegt. Die deutsche Politik hat ja im Laufe des Jahres 2022 sehr schmerzlich erfahren müssen, dass es bestimmte Partner in der Golfregion gibt, die aufgrund ihres Öl- und Gasreichtums im Moment einfach nicht zu ersetzen sind. Und es gibt zwei dominierende Ölproduzenten weltweit, das sind Russland und Saudi-Arabien, wenn man mit dem einen im Clinch liegt, wie das ja in Deutschland und Europa mit Russland der Fall ist, dann benötigt man enge Beziehungen zum anderen. Wir haben das im letzten Jahr schon am Beispiel Katar erlebt. Jetzt erleben wir es am Beispiel Saudi-Arabien. Die deutsche Politik ist aufgrund des Ausfalls Russlands und auch aufgrund des Ausfalls Iran nicht mehr in der Lage, auf gute Beziehungen zu so wichtigen Energieproduzenten zu verzichten. Und das Interesse an Wasserstoff und an grünem Wasserstoff, das kommt jetzt nur noch dazu. Ich denke, dass wir da sehen, dass auch das Außenministerium jetzt diese realpolitische Wende des letzten Jahres mitgeht, die ja schon angekündigt wurde durch die Besuche des Kanzlers in Katar und auch in Saudi-Arabien und auch die Besuche des Wirtschaftsministers. Frau Baerbock zieht danach.
Und für diese veränderte Haltung auch im Auswärtigen Amt scheint zu sprechen, dass ja Kritik von Annalena Baerbock, wenn sie geäußert wurde, offenbar vor allen Dingen hinter verschlossenen Türen geäußert wurde. Kann man denn sehen, ob Annalena Baerbock für diese öffentliche Zurückhaltung auch etwas bekommen hat?
Ich kann das im Moment nicht erkennen. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen von saudi-arabischer Seite irgendwelche Zugeständnisse zu erwarten haben. Man merkt doch in den letzten Wochen und Monaten, wie stark sich Saudi-Arabien und Katar gerade im Verhältnis zu Europa und da im Verhältnis zu Deutschland fühlen. Sie wissen, dass die Europäer in ganz, ganz vielen politischen Fragen auf Riad, auf Abu Dhabi und auf Doha angewiesen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade im Bereich wertegeleitete Außenpolitik, Menschenrechte, Hinrichtungen, der Besuch irgendetwas gebracht hat. Allein die Tatsache, dass die Außenministerin darauf verzichtet hat, irgendwelche Vorwürfe öffentlich zu äußern, ist ja doch eine Neuerung und es zeigt, dass sie im Verhältnis zu den Golfstaaten ganz kleine Brötchen backen muss.
Saudi-Arabien und die 20 Mitglieder zählende Arabische Liga haben sich ja auch zuletzt darauf verständigt, Syrien und den lange isolierten Machthaber Assad wieder aufzunehmen. Baerbock hat ihren saudischen Amtskollegen dann doch recht offen vor einer bedingungslosen Normalisierung der Beziehungen zu Assad gewarnt. Bewirkt so etwas irgendetwas in der saudischen Führung?
Nein, überhaupt nicht. Und diese Wiederaufnahme von Bashar al-Assad und die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga und letzten Endes die Rehabilitation des Assad-Regimes in der arabischen Welt ist ganz deutlich auch gegen die Politik des Westens gerichtet. Die Amerikaner haben diesen Schritt schon früh befürchtet. Sie haben immer wieder, wie die Außenministerin jetzt, darauf hingewiesen, dass es doch wirklich nicht geht, dass Bashar al-Assad wieder rehabilitiert wird, ohne dass er irgendwelche Zugeständnisse macht. Also Zugeständnisse beispielsweise, ein Verfassungsprozess oder eine Rücknahme von Flüchtlingen. Und Saudi-Arabien und die Arabische Liga haben darauf lediglich reagiert, indem sie zugestanden haben, dass irgendwelche Bedingungen erfüllt werden müssen. Allerdings erfolgt die Aufnahme, ohne dass Bedingungen erfüllt sind. Und deswegen weiß jeder, dass es nicht dazu kommen wird. Das ist tatsächlich in den letzten Monaten ein Stein des Anstoßes zwischen den USA und Saudi-Arabien gewesen. Die Tatsache, dass sich die deutsche Außenministerin jetzt offen auf die amerikanische Seite stellt, wird nichts daran ändern. Bashar al-Assad ist zumindest in der arabischen Welt rehabilitiert. Und das ist eine schwere diplomatische Niederlage für die USA, für Deutschland und für Europa.
Und dann kommt Saudi-Arabien ja auch noch eine Schlüsselrolle zu, wenn es um Waffenstillstand oder gar eine Friedenslösung rund um den umkämpften Sudan geht. Gibt es Anzeichen, dass Riad diese Rolle auch irgendwie annehmen will?
Ja, Saudi-Arabien will diese Rolle annehmen. Verhandlungen finden ja tatsächlich auch immer wieder unter saudi-arabischer Beteiligung statt. Die Waffenruhen, die es gegeben hat, die vielen Waffenruhen, die wurden ja zumindest zu einem ganz bedeutenden Teil von Saudi-Arabien vermittelt. Allerdings muss man da sagen, dass Saudi-Arabien so etwas mit den Kräften im eigenen Lager kämpft. Bisher war es immer so, dass Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate im Sudan gemeinsam auf eine autoritäre Restauration gesetzt haben. Sie haben also durchaus befürwortet, dass das Militär gemeinsam mit den Kräften der schnellen Unterstützung, den sogenannten Rapid Support Forces, die Macht im Land innehaben. Jetzt sieht man aber, dass Ägypten auf der Seite der regulären Armee steht, die Vereinigten Arabischen Emirate eher auf der Seite der Rapid Support Forces. Und das macht es für Saudi-Arabien so schwer. Bisher oder bis vor wenigen Monaten haben diese drei Kräfte noch an einem Strang gezogen. Das tun sie im Moment nicht. Und das macht eine ganz große Schwierigkeit im Sudan aus. Saudi-Arabien versucht dort, seine Führungsrolle wieder einzunehmen, die ihm aus eigener Sicht zumindest zusteht. Aber das ist doch gegen Ägypten und nicht so ganz im Verein mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr, sehr schwierig.